War das auf der Werft auch die Zeit, wo der Ton so ein bisschen ruppig war?
Ja. Ja? Da denke ich heute oft, der Kreis hat sich geschlossen. Überall zu reparierende Containerschiffe und ich mittendrin und am Ende noch mehr Männer als jetzt auf dem Großmarkt, so von der Relation her.
Ja.
Ja. Vielleicht nicht so schön von den Kulturen, vom Hintergrund her, aber ruppig, schmutzig, ja, und alle im Blaumann. Ich habe mich sehr wohl gefühlt.
Mehr gute Gespräche. Die blaue Couch. Und hier ist Dominique Knoll.
Mein heutiger Gast ist dafür verantwortlich, dass der Betrieb auf den Münchner Märkten reibungslos abläuft. Vom kleinen Blumenstand bis hin zum Management der Großmarkthalle. Die Großmarktchefin ist heute bei uns, Kira Weisbach. Herzlich willkommen.
Dankeschön, es ist mir eine Ehre.
Die Händler auf dem Großmarkt, die nennen Sie aber nicht Großmarktchefin, die haben eine ganz ehrfürchtige Bezeichnung für Sie, ne?
Die sagen öfter auch mal die Direktion und die Direktorin zu mir. Ja.
Sagen die Guten Morgen, ja. Frau Direktorin?
Manche schon, immer noch. Weil es war mal früher so. Das ist historisch bedingt.
Ja.
Und ich war zu Anfang ganz überrascht, ganz, huch, Direktorin, fast noch einen kleinen Diener. Also manche auch vom Fruchtverband und so. Aber ich finde es schön, ja.
Sie sind seit 2021 jetzt Großmarktchefin. Das ist ein verantwortungsvoller Job. In einer Männerdomäne, muss man ja sagen, nach wie vor. Ne? Wurden Sie denn da von Anfang an so anerkannt als Frau in diesem Job?
Das ist eine gute Frage. Das ist nicht nur Frau, ich komme auch mit meinem Hochdeutsch. Also es sind eigentlich zwei Sachen.
Sie kommen ja von der Ostsee,
richtig,
auch das noch.
Genau. Wie gesagt, ich würde mir ein bisschen Dialekt wünschen, es wäre mir dann nochmal leichter gefallen. Mhm. Aber ich bin es gewohnt, in Männerdomänen zu arbeiten und es fiel mir nicht schwer. Ich hatte jetzt keine Angst, da in die Halle zu gehen. Es gibt Leute, die gehen da ungern hin, weil halt nur Männer und viel Gewuhle und viel Geschrei und Hupen und so weiter. Mhm. Aber ich kann nicht sagen, dass es mir schwer fiel. Ich habe es relativ schnell hinbekommen, dass die auch hinter mir standen. Mhm. Und das ist auch immer noch so, glaube ich.
Und wie haben Sie das hinbekommen, dass Sie gleich einfach sich da unters Volk gemischt haben?
Ich glaube, es liegt dran, dass ich viel kommuniziere, durch die Halle gehe, vor Ort bin, wirklich interessiert bin an den Einzelnen. Wir haben ja über 200 Händler da am Großmarkt und alle wirklich vollkommen verschieden. Und ich bin auch authentisch und das merken die. Mhm. Ja, ich mag es wirklich. Das kann man, glaube ich, auch gar nicht spielen, weil es polarisiert. Ich habe auch schon Freunde mitgenommen in den Großmarkt, die sagen, hups, ja, ist von 1912. Ja,
ja.
Ist es halt.
Ja,
ne?
Ja.
Aber ich mag einfach dieses, das ist wie eine eigene Stadt, diese Vielfalt der Menschen. Das ist ja auch ein bisschen wie im Urlaub. Ich weiß gar nicht, wie viel kulturelle Hintergründe wir da haben. Früher war es eher italienisch geprägt, jetzt viel auch türkisch. Also was nicht. Also,
ich glaube,
also
es über ist wirklich, 13 habe ich mal irgendwo gelesen.
13 habe ich mal in einem Vorgespräch gesagt,
ja.
Haben wir bei uns, wir sind über 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Märkte München und da haben wir schon allein 13 kulturelle Hintergründe. Ich liebe es. Und man hört eben alle Sprachen, ne?
Ja.
Italienisch, was ich lernen möchte, Arabisch, Türkisch,
Griechisch,
es ist alles dabei. Bayerisch, Hochdeutsch nicht, nur mit mir.
Und das ist ja auch ganz schön, weil also wenn ich morgens einen Espresso trinke und so ein süßes Hörnchen dazu frühstücke, dann habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, ich bin in Italien. Sie können ja durch ganz Europa reisen, ne? Auf Ihrem Großmarkt.
Ja, richtig. Und das habe ich auch, vor allem bei uns in unseren Cafés, da bedient die Jessica und Jessica ist Italienerin und man wird eigentlich freundlich begrüßt, als wäre man schon am Autogrill auf dem Weg nach Italien.
Oh.
Ich liebe es. Es ist wirklich ein Stück Italien dann.
Sehr schön, Tom.
Ja, absolut, finde ich auch.
Wenn ich jetzt auf einem der Münchner Märkte, auf dem Viktualienmarkt oder auf dem Elisabethmarkt einen Stand aufmachen möchte, dann muss ich auch zu Ihnen kommen erstmal, ne?
Als erstes müssen Sie eine Ausschreibung wahrnehmen im Internet, weil wir schreiben alle Stände aus und sagen, was da an dem Stand geht, welches Sortiment, welche Größe, welche Rahmenbedingungen und dann kann man sich bei uns bewerben mit allen Unterlagen, die man einzureichen hat.
Das heißt, Sie achten da auch drauf, dass die Mischung stimmt auf den Märkten, oder?
Das ist eigentlich unser Oberstes, dass wir irgendwie sehen, dass das Sortiment stimmt, gerade so Viktualienmarkt, den ja fast jeder kennt, auch international. Das ist eine ganz große Vielfalt, die wir da haben. Den gibt es seit dem 19. Jahrhundert. Das lässt sich natürlich nicht aufrechterhalten, das ist ganz klar. Der Zeitgeist tut sein Übriges, aber die Vielfalt soll da sein, weil es kommen ja auch immer wieder neue Sachen. Sachen mit fermentierte Sachen, glutenfrei, also ganz spannende Sachen, die es früher gar nicht so gab. Und die Vielfalt ist das Wichtigste. Ich kann ja nicht, wir haben natürlich ganz viel Metzgereien, das sieht man ja auch, aber auch die sind alle verschieden. Ja? Von angefangen fränkische Metzgerei, Wild, also wir haben ja wirklich alles, was das Herz begehrt. Und das soll so bleiben.
Auch sogar einen veganen Stand gibt es auch, ne, glaube ich.
Ja, genau, haben wir auch. Auch relativ neu. Also ich glaube sogar kurz vor Corona, die hat es recht schwer gehabt, die Händlerin hat es aber geschafft, toi toi toi.
Super.
Und ich denke, das läuft ganz gut. Und es gibt es eben alles, ja, auch mit viel Beratung. Das finde ich auch schön.
Ja. Gibt es denn auch Ideen, wo Sie sagen, nee, also das geht jetzt wirklich zu weit für so einen Markt in Bayern?
Wir sagen, alles geht, was Lebensmittel sind.
Ja.
Aber ich muss schon zugeben, wenn so Bewerbungen reinkommen, das ist ja hochspannend, was Leute sich einfallen lassen.
Eben.
Sie sagen, also wie kann ich mit einer Kartoffel Geld verdienen, so vom Umsatz.
Mhm.
Aber die haben, es war gerade heute in der Zeitung, wir haben ja auch einen Kartoffelstand, die dann auch Imbiss anbieten. Ich kann mit Kartoffeln Geld verdienen. Wenn man da nur mal schaut, ist ein bisschen wie im Großmarkt. Diese Kartoffeln sehen wir nicht in einem Lebensmitteleinzelhandel.
Mhm.
Ja? Und das ist spannend. Die bringen manchmal auch so Bewerbungen, wo ich sage, kann das gehen? So ging es mir
am Beispiel von was ganz Verrücktem?
Na, für mich war das damals mit dem Fermentierten. Ich kannte ehrlich gesagt nur Sauerkraut.
Das ist eine koreanische Zubereitungsart, ne?
Ja.
Gemüse zu fermentieren.
Richtig, genau. Nicht nur Gemüse, auch so Fischgräten, sage ich mal,
genau.
Die Karkasse vom Fisch. Und davon macht man dann solche. Also ich bin nicht der große Koch, das macht mein Mann.
Mhm.
Und der kauft da auch viel ein mit toller Beratung. Also da muss ich sagen, da gibt es spannende Sachen bei uns, ja.
Auf dem Großmarkt, da geht die Arbeit ja sehr früh los, mitten in der Nacht um 3 oder so, glaube ich, genau. Oder?
Früher.
Noch früher.
Früher,
oh Gott,
dass die Händler hören. Ich glaube, unsere Erzeuger fangen alle schon vor 12 Uhr an. Also
okay.
Wir haben eine Gärtnerhalle bei uns,
wow.
Für die, die in München oder um München rum ihre Produkte anbauen und bei uns dann verkaufen.
Mhm.
Ein schöner Markt für die Landwirte. Aber auch in der Halle fangen manche 11:30 an.
Mhm.
Jetzt wollen wir es aber nicht übertreiben. Die meisten in Richtung 2, 3.
Mhm.
Die Früheinfahrer kommen und kaufen ab um 4 ein und um 5 ist dann ganz normaler Verkauf.
Das heißt, die meisten kommen auch zu Ihnen und holen das Zeug oder werden beliefert?
Das ist auch eine Entwicklung, die spannend ist zu beobachten. Ich bin jetzt seit knapp 8 Jahren beim Großmarkt und da habe ich noch viele Gastronomen gesehen, das stand ja dann außen dran am Auto, die abgeholt haben. Das wird immer weniger. Es geht immer mehr in die Richtung, dass geliefert wird. Ja, wahrscheinlich auch wegen des Verkehrs, da gibt es bestimmt vielerlei Gründe, aber das ändert sich über die Zeit. Selbst in diesen, sage ich mal, nur 7 Jahren.
Ja. Ich glaube, das ist ja auch ein Trend. Wir sind ja so eine belieferte Gesellschaft.
Ja.
Man lässt sich alles liefern.
Ja, das stimmt, haben Sie recht. Stimmt, im Privaten ist es ja auch
total,
so. Ne?
Ja.
Wer will noch seine Flaschenkästen in 5. Stock schleppen? Da kommt dann jemand.
Ja, total.
Ja.
Man wird ja auch schon schreck. Wie, du warst in der Stadt, in einem Laden?
Ja. Was? Ja, schade eigentlich. Ich bemühe mich wirklich noch.
Ich auch.
Und ich liebe es deswegen mit den Märkten, weil ich eben diese Beratung habe.
Mhm.
Ne? Und was heißt nicht nur Beratung, auch einfach mal ein Schwätzchen am Markt zu
total.
Führen.
Total.
Ne? Ja.
Wann klingelt Ihr Wecker denn?
5:12 Uhr.
Das ist aber, wieso denn 12? Um Gott, das ist ja eine komische Uhrzeit.
Ja, ich habe gedacht, nö, das alles andere ist unspannend. 5:15 Uhr, 5:30 Uhr, ich brauche irgendwas Krummes. Ja, und manchmal schlafe ich dann noch bis 5:15 Uhr, weil ich sage, ich stehe doch nicht auf, wenn du klingelst, aber 5:15 Uhr schon. Oft mit dem Gedanken an meine Händler, die schon lange da sind.
Okay, das motiviert einen dann, ne?
Das motiviert einen.
Und dann stehen Sie aber auch auf und wie sieht die Morgenroutine aus?
Relativ schnell, ohne Frühstück, immer mit dem Kaffee. Und irgendwie in gleicher Art und Weise. Ich schaue auch, wie das Wetter ist. Das habe ich so eine kleine Anzeige bei mir im Badezimmer, weil ich muss mich natürlich auch ein bisschen im Zwiebellook anziehen. Ich komme da oft auch falsch angezogen, habe dann meine Jacke noch vor Ort oder auch den Bläser. Also, dass ich sage, in der Früh ist es halt noch so kalt und dann nachher wird es dann nachher am Laufe des Tages.
Und vor allem, wenn man da einmal in eine Kühlhalle muss, oder? Da hat es ja auch zweistellige Minustemperaturen, glaube ich.
Ja, sicher, aber da gehe ich nicht wirklich rein. In der Kühlhalle
find
ist wirklich
gut
nur das Obst. Ja, finde ich auch. Obst und Gemüse, richtig, ja.
Ja. Und wie sieht dann so ein typischer Arbeitstag aus bei Ihnen?
Eigentlich relativ geprägt von Terminen.
Mhm.
Einiges Fremdbestimmtes, weil wir sind ja, unser Betreuungsreferat ist das Kommunalreferat, auch hier gleich um die Ecke. Und da haben wir natürlich Termine, ich hier vor Ort und natürlich intern die Termine mit meinen Abteilungsleitern, Projekte, die wir haben. Also schon viel im Büro.
Mhm.
Aber ich leiste mir auch regelmäßig mal den Hallenrundgang oder ich gehe in der Ladenreihe vorbei und gucke, was es da gibt. Oder ich fahre zum Blumengroßmarkt rüber mit dem Radl über die Fläche. Ja, also machen wir eine Abwechslung.
Kurzerlaub in Spanien. Spanien, Griechenland, Italien.
Genau.
Das ist toll.
Ja.
Liebe Frau Weißbach, wir schreiben jedem Gast einen Lebenslauf, haben wir auch für Sie gemacht und den dürfen Sie jetzt mal vorlesen.
Ach, ich bin gespannt. Ich heiße Kira Weißbach und ich bin neugierig aufs Leben. Dass ich einen Teil von München mitgestalten darf, hätte ich mir als Kind der DDR nie träumen lassen. Geprägt haben mich Abenteuergeschichten vor dem Einschlafen, der ruppige Ton auf der Schiffswerft und die wilden 90er in Berlin. Ich war Ingenieurin, Autohändlerin und Croupier. Ich kann schnell rechnen und habe keine Angst vor großen Summen. In Bayern habe ich mich zuerst in die Trachten und die Sauberkeit verliebt und dann in meinen Mann. Privat und beruflich habe ich mein Glück gefunden. Vielleicht zieht es mich in Zukunft noch mal länger nach Italien, aber nur, wenn man mein kocht und immer viele Gäste kommen.
Super, schön. Super.
Das ist ja schon ein Jackpot, ne? Ein Mann, der kochen kann.
Ja, habe ich vorher nicht geahnt, aber es ist so. Ja.
Das heißt, wenn Sie dann nach einem langen Tag am Großmarkt heimkommen, hat er schon die Pasta auf dem Herd stehen.
Leider nicht oder auch vielleicht zum Glück, sonst würde ich noch ein bisschen aufgehen. Mein Mann arbeitet in Zürich für eine österreichische Firma, die eigentlich in Maisach sitzt, auch in Deutschland, und ist nach Zürich gegangen und der kommt immer erst am Freitagabend und fährt am Montag früh.
Ach, Sie haben eine Wochenendbeziehung? Wie lange schon?
Seit 2013. Es hieß 5 Jahre, aber jetzt ist es schon ein bisschen mehr als 5 Jahre.
Ja.
Aber ich sag mal, ich würde mir das nie aussuchen, aber man gewöhnt sich dran, weil ich bin auch wirklich müde am Abend.
Ja.
Und mein Mann auch.
Aber man muss schon auf sich Acht geben. Man muss schon immer in Verbindung bleiben. Bei mir ist es mal krachend gescheitert, so ein Experiment. Ja. Und Sie kriegen das gut hin, offenbar.
Ja, es gibt diese Rituale. 6.45 Uhr, Punkt 6.45 Uhr. Mhm. Ich habe es gern planbar in meinem Auto. Klingelt es im Auto und wir telefonieren.
Okay.
Und natürlich auch jeden Abend. Und wenn was ist, auch tagsüber. Und ich muss mal sagen, das ist ja dann so eine Beziehung. Wir kennen uns jetzt seit 23 Jahren. Mhm. Netto ist es nicht so viel Zeit, weil er ja unter der Woche woanders ist. Aber wir freuen uns wahnsinnig aufeinander. Und dann sind wir beide Genießer und dann geht's Wochenende los.
Also hält die Liebe frisch, kann man
sagen. Absolut, ja, das wollte ich damit sagen, genau.
Wie haben Sie den denn kennengelernt? Ihr zweiter Ehemann, ne?
Ja, ist richtig, ist mein zweiter Ehemann. Ich bin ja nach München gekommen als Single, war auch gut so, konnte ich mich voll auf mein Studium konzentrieren. Und kurz vor Abschluss des Studiums waren wir auf einem sogenannten Schallball in München. Der fand immer an verschiedenen Orten statt, in Firmen von Leuten, die es veranstaltet haben. Das waren 4 Freunde und jeder hat seine Freunde eingeladen. Und so war das eine ganz, ganz tolle Mischung, weil die 4 Freunde waren jetzt auch nicht alle aus einer Firma, sondern aus dem Verlag. Juristin war dabei und da haben wir uns kennengelernt. Und da haben wir zusammen getanzt und dann sind wir irgendwie auch nicht mehr auseinandergegangen. Haben uns sehr wohl gefühlt miteinander.
Der Blitz eingeschlagen.
Richtig. Und keiner wollte in dem Moment eine Beziehung und das ist manchmal eine gute Voraussetzung, glaube ich.
Ja. Ja. Und dieses nach Italien zu ziehen, ist das tatsächlich was, worüber Sie nachdenken in den nächsten Jahren oder ist es eher so eine Ruhestandidee?
Es ist wohl eher so, wie wir arbeiten und so gerne, wie wir beide arbeiten, so eine Ruhestandidee. Einfach, weil ich sage, wir fühlen uns so wohl. Ein Freund schimpft immer, dass wir nirgendwo anders hinfahren in den Urlaub als nach Italien. Jetzt sind wir ein bisschen auch schon nach Frankreich übergegangen. Mein Mann spricht fließend Italienisch und da erlebt man das Land natürlich ganz, ganz toll.
Ja.
Und wir sind immer in der Maremma, in einem kleinen Ferienhaus, direkt am Meer. Mein Mann kann kochen, einkaufen etc. Und ich bin dann am Meer, weil ich komme vom Meer und da bin ich wieder am Meer. Also es ist für uns beide ganz toll.
Ja. Ich kann das so gut verstehen. Ich versuche dieses Jahr gerade wieder nicht wieder nach Italien zu fahren, aber ich glaube,
ehrlich,
ich fahre auch jedes Jahr und alle rollen schon über die Augen, aber mich zieht es da einfach hin.
Ja. Wir bemühen uns auch, vielleicht machen wir mal einen Urlaub mal ganz verrückt in Frankreich, haben wir auch gemacht, Österreich sind wir natürlich auch gerne, aber es ist immer wieder Italien.
Geht mir genauso. Vielleicht treffen wir uns mal.
Ja, genau.
Sie sind ja geboren an der Ostsee in der ehemaligen DDR in Bad Doberan, das ist in Mecklenburg-Vorpommern. Da gab es wahrscheinlich eine Kindheit mit vielen Muscheln und vielen sandigen Füßen, oder?
Absolut. Ja, absolut. Eine wunderschöne Kindheit. Ja, mit 8 Wochen Sommerferien am Ostseestrand und 2 Schwestern, Haus und Garten, Haustieren. Also schöner kann es gar nicht sein, muss ich wirklich sagen.
Ja. Wie haben Sie denn das Leben in der DDR empfunden als Teenager, als Sie dann ein bisschen größer geworden sind und vielleicht auch ein Bewusstsein entwickelt haben für das politische System?
Ich bin ja zum Zeitpunkt der Mauer war ich 23 Jahre alt, zum Mauerfall war ich 23 Jahre alt und ich habe ja studiert, bis ich 23 war. Also direkt zum Mauerfall habe ich eigentlich mein erstes Studium abgeschlossen und natürlich war es so, ich habe im Internat gelebt und wir haben auch Kontakte gehabt zu Leuten, die uns beobachtet haben. Meine Eltern haben uns, es war auch eine weitere Bewohnerin im Internat, wo wir hinterher erfahren, Vater ist bei der Staatssicherheit und so. Also es war nicht so, dass ich sage, oh, jetzt muss ich aber aufpassen oder so, aber das war schon, die waren quasi überall, auch in der Schulklasse und meine Mutter hat so ein Stück auf uns Acht gegeben, dass wir so ein Stück weit eben doch im System kommt man ja nicht voran, wenn man sich nicht einigermaßen irgendwo anpasst, aber zum Beispiel die Mainzelmännchen mussten bei mir immer Heinzelmännchen heißen, ja, also man hat sich quasi so, und dann wusste man natürlich ein Stück weit, wo man aufpassen muss, welche Worte man verwenden darf, was verboten ist, was nicht verboten ist, aber durch diesen kleinen Ort mit den 13.000 Einwohnern und Haus und Garten, das hat das überlebt. überlagert, sag ich mal. Ja.
Weil die Mainzelmännchen hätten dann bewiesen, dass sie Westfernsehen
richtig
gucken.
Ganz genau, ganz
ach,
genau.
Du Schreck, so ja. Kleinigkeiten.
Also es waren wirklich ganz viele Kleinigkeiten. Mhm. Ja, also ich habe ja auch im Schiffbaustudium habe ich ja auch Marxismus-Leninismus als Fach gehabt. Mhm. Das möchte ich gar nicht schlecht reden, weil am Ende ist es eine Philosophie, die sich am Ende auch bewahrheitet hat. Karl Marx hat gesagt, wenn sich die Widersprüche so zuspitzen, gibt es eine Revolution. Mhm. Die habe ich dann 1989 erlebt. Mhm. Also das Studium habe ich natürlich auch mit Zuhilfenahme meiner Eltern gewählt. Mhm. Wir drei Kinder haben alle, also vor allem wir zwei älteren Kinder, was unpolitisch studiert. Ja, mhm. Das war auch ein großer Einfluss, weil ich bin so Typ Schreiben, Lesen, Literatur, Reden. Mhm. Und da habe ich dann gedacht, nur ganz naiv, Journalismus könnte ich doch machen oder Juristin werden. Mhm. Ja, und dann habe ich halt Schiffbautechnik studiert.
Ja. Sie sind ja vorher dann mit 16 erstmal auf ein Internat gegangen und haben dann da auch eine Ausbildung gemacht, oder? Gleichzeitig mit dem Abitur, das finde ich total faszinierend. Also das war Schule und Ausbildung, so dual muss man sich das vorstellen.
Ja, das ist ein gutes Wort dafür, das stimmt. Aha. Also ich präferiere das auch sehr. Und unsere Mutter hat gewollt, dass wir einen Beruf erlernen, weil man weiß ja nie, wie es ausgeht mit dem Studium, so jetzt mal grob gesprochen. Und dieses Beruf mit Abitur ist eigentlich vergleichbar mit dem Fachabitur. Ich habe kein Biologie in meinem Abitur gehabt und ich hätte auch aufs Gymnasium gehen können, weil ich habe einen guten Abschluss gehabt. Der Abschluss der 9. Klasse hat dann gezählt dafür, um dahin zu gehen. Aber es war halt schön, weil man eben dual, man ist einfach in der Praxis, man entwickelt Wertschätzung quasi für alle, die da arbeiten. Und es ist eigentlich auch das fleißigere Abitur, sage ich jetzt mal, weil wir hatten Sommerferien, andere Ferien. Ich war dann auf der Werft als Maschinenschlosserin. Ich hatte natürlich meinen Urlaub, diese 21 Tage oder wie viel das waren. Aber richtig Schule ist was anderes. Da hat man mehr Ferien.
Ja, na klar.
Also, und es gab das, glaube ich, auch schon vor dem Krieg, also Beruf mit Abitur. Das ist eine gute Sache, glaube ich.
Und war das auf der Werft auch die Zeit, wo der Ton so ein bisschen ruppig war?
Ja.
Ja?
Da denke ich heute oft, der Kreis hat sich geschlossen. Ja, ganz anders. Ne?
Wie im Großmarkt.
Ja, genau, Großmarkt. Das war ein Betriebsgelände, ein abgeschlossenes Betriebsgelände mit, glaube ich, 6.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Überall zu reparierende Containerschiffe und ich mittendrin und am Ende noch mehr Männer, kann man es eigentlich sagen, doch eigentlich noch mehr Männer als jetzt auf dem Großmarkt, so von der Relation her.
Ja.
Ja, vielleicht nicht so schön von den Kulturen, vom Hintergrund her, aber ruppig, schmutzig, ja, und alle im Blaumann. Ja.
Aber Sie haben sich wohlgefühlt.
Ja. Ich habe mich sehr wohl gefühlt.
Das ist schon ungewöhnlich, ne?
Ich hatte aber auch meine Freundin gefunden. Ich habe eine Freundin, mit der habe ich Abitur gemacht, die Thekla. Und wir haben beide, haben uns da eigentlich durchgeschlagen und waren immer in den gleichen, sage ich, Meistereien hieß das, in der Abteilung für die Containerschiffe zum Reparieren und im Neubau auch. Also es hat mir nicht geschadet, weil ich habe daraus wirklich die Wertschätzung entwickelt, wie fleißig die Leute sind, was die schaffen, was die machen.
Ja.
Also es hat mich sehr geprägt.
Ja. In Warnemünde haben Sie dann ja Maschinenbau studiert, dann Ihren ersten Mann damals kennengelernt und dann sind Sie nach Berlin gezogen. Das war ja noch vor dem Mauerfall, als Sie nach Berlin gezogen sind. Wie haben Sie denn Berlin dann erlebt? So, also Sie sind aus einem relativ kleinen Ort, aus Bad Doberan gekommen. Ja. Wie war denn dieses Ankommen in der nicht ganz so großen Stadt wie jetzt natürlich, muss man sagen. Ne? West-Berlin war sehr viel kleiner.
Ja, und ich bin ja nach Ost-Berlin gezogen. Mein Mann wohnte in Pankow in Ost-Berlin und bin ich zu ihm gezogen. Und das war eigentlich nicht mehr lange. Wir waren während des Studiums ja schon zusammen und da war ich natürlich dann mal mit, aber da hat er noch keine eigene Wohnung gehabt, halt bei seiner Mutter. Er war 25, ich 23, als wir geheiratet haben. Und es war für mich groß, viel Beton, aber ich finde in jeder Stadt was, weil ich mag Kultur, Oper, Theater, Brunnen, schöne Häuser. Ja, also es hat mich fasziniert.
Ja.
Als es nachher eine gesamte Stadt war, noch mehr. Mhm. Ja, einfach die Größe schon allein, ja.
Den Mauerfall haben Sie ein bisschen spät mitgekriegt, ne?
Ja, den habe ich ein bisschen spät mitbekommen. Ja, da habe ich geschlafen. Ich bin kein Frühaufsteher. Und mein Mann hat mich in der Früh geweckt. Ich glaube, es war irgendwie um 5 und er ist zur Arbeit gefahren. Und hat gesagt, die Mauer ist gefallen. Ich gehe jetzt mal. Und habe gesagt, ah ja. Und dann habe ich weiter geschlafen. Und dann ging irgendwann mein Wecker, das glaubt man ja nicht, ja, in Pankow waren wir, ging mein Wecker, dann musste ich zur Arbeit fahren, ich war im VEB-Kühlautomat und habe da als Konstrukteurin gearbeitet.
Wir haben Kühlschränke für Schiffe gebaut.
Quasi, das gibt so, wenn man auf dem Containerschiff ist, auf dem Fischtrawler, fängt man Fische und die Fische müssen in einen sogenannten Rüttelapparat, also glattgezogen werden, dass sie quasi in einer Schachtel sind und dort eingefroren werden können. Und diese Rüttelautomaten, da habe ich halt mit dran entwickelt.
Okay,
ja. Total unspannend. Also ich habe mich ja dann verändert.
Ich wusste nicht, dass es Rüttelautomaten gibt.
Nein,
ich lerne sehr viel von Ihnen heute.
Ich auch nicht. Ja, und dann war ich halt im Büro Und dann sahen wir die Leute laufen vor unserem Fenster, ging so den Berg runter, U-Bahn Schlesisches Tor. Wir hatten den Blick, wenn wir den Kopf aus dem Fenster hielten, auf die Eastside Gallery, heutzutage Eastside Gallery, auf die Mauer.
Ja, mittendrin jetzt,
mittendrin,
ne?
Wirklich. Die hatte natürlich noch nicht Graffiti oder
ja,
so,
ja,
das war ja alles grau-grau. Mhm. Und dann sahen wir die Leute laufen. Und da war eine Grenze, aber eine eher unspektakuläre Grenze mit den Grenzern dort. Dachte ich, naja, dann gehe ich da auch mal hin mit einer Kollegin. So, da haben wir den Ausweis vorgezeigt und so, ja, ja. Dann durften wir durch. Die Kollegin ist dann mir irgendwie abhanden gekommen. Dann bin ich irgendwie so, weiß ich, 500 Meter weit gelaufen oder so und dachte ich, naja, ist auch Beton, ist auch ein Haus.
Sie erzählen das jetzt so, waren Sie da gar nicht irgendwie aufgeregt?
Ich habe das nicht gefasst.
Echt?
Ich habe das nicht gefasst.
Oh, wow.
Ich bin dann wieder zurück ins Büro, irgendwie die sichere Stelle, habe die ganze Zeit natürlich am Fenster gehangen, habe auch an dem Tag und Tage später auch mein Tagebuch geführt, was ich da so gesehen habe und ich habe es nicht gefasst. Und das habe ich eigentlich erst gefasst am Abend, als ich Fernsehen geschaut habe. Ja.
Dann also, ist es erst realistisch,
ja.
Und obwohl Sie mittendrin waren.
Ja, ich war mittendrin, das kann man nicht glauben. Und ich war ja vorher auch auf den Demos und wir haben ja dafür demonstriert.
Die Montagsdemos damals.
Nee, das war in Leipzig. Wir waren in Berlin, waren die immer mal am Alexanderplatz.
Nicht regelmäßig.
Ja, nicht so regelmäßig. Und dann war es auch einmal soweit. Also ich habe dieses Ganze nicht mitbekommen, wie das dazu gekommen ist, also original. Mhm. Alles erst im Nachhinein. Und dann ging es natürlich rüber, übers Brandenburger Tor. Ja. Da konnte man ja noch durch und durchfahren auch dann später.
Ja. Ja. Wie war das für Sie dann, das erste Mal nach West-Berlin rüber zu gehen?
Großartig. Großartig. Also das kann man gar nicht aufnehmen. Mhm. Ich habe das auch mit meinem Mann zusammen gemacht und auch alleine. Und ich sag mal, ich konnte mich gar nicht satt laufen. Ich war überall, alles fußläufig. Mhm. Es war ja auch so, es war ein Hexenkessel irgendwo, weil ja die Mauer dann abgebaut wurde. Das war mir gar nicht klar, wie nah man auch da dran wohnte. Mhm. Also mir war das natürlich klar im Region Brandenburger Tor, wo der Reichstag war und wir die Konzerte mitgehört haben. Aber so rundherum, meine damalige Schwiegermutter, die war Landschaftsarchitektin und die hat in einem Büro gearbeitet, im Erdgeschoss und direkt vor ihrem Fenster wurden diese Mauerteile abgebaut. Mhm. Also es gab wahrscheinlich mehrere hintereinander. Also das wussten wir ja alles gar nicht so, ne?
Ja.
Also es war.
Und ich finde auch, man vergisst das auch immer so. Ich kann mich noch erinnern an so einen Fernsehbeitrag von damals. Da sind Menschen aus Ost-Berlin eben auch rübergekommen an Kudamm und waren dann im KDW, im Kaufhaus des Westens.
Ja.
Und das ist ja ein sehr prunkvolles Kaufhaus schon immer gewesen. In der Lebensmittelabteilung, da stand so eine junge Frau und hat einfach nur geweint.
Ja.
Und das sind so Momente, die vergisst man auch, dass das einfach trotz aller Probleme natürlich in den Jahren danach eine große Befreiung war für die Menschen.
Eine große Befreiung. Ich muss sagen, ich muss heute noch manchmal weinen.
Ja.
Wenn ich sowas sehe und dann ist der Tag der Wiedervereinigung, der 3. Oktober. Für mich ist ja der 9. November, weil da ist es halt passiert.
Ja.
Aber der 3. Oktober, auch als ich dann am 9. November am Reichstag stand und die Nationalhymne mitgesungen habe, das war alles so groß, unfassbar.
Ja.
Also wirklich unfassbar. Geweint habe ich nur eigentlich im Baumarkt, weil ich sage, was es da alles gibt.
Ich weine da auch, weil ich nichts finde. Warum haben Sie geweint?
Weil es so viel gibt, weil es Sachen gibt. Ich bin jetzt gar nicht so kreativ, aber ich komme ja so aus der technischen Branche und ich mag auch alles, was es so gibt. Also, weil es Sachen gibt, vielleicht sieht das hier in Westdeutschland gar keiner mehr. Man kann Plastikscheiben kaufen, um eine Schraube zu verdecken, sage ich mal, an der Fußleiste. Ja, man kann etwas dann schön machen. Bei uns war ja alles funktional und es hielt. Aber da gab es Material, um etwas schön zu machen. Ja,
spannend.
Überhaupt dieses Bunte und Schöne. Auch im Möbelkaufhaus. Ja, in Berlin war das ein Möbelkaufhaus, wo ich dachte, das gibt's doch nicht. Ich bin ja ein Jahr lang nach Jalousien gelaufen für unsere Wohnung in Berlin.
Mhm.
Ja, also das war für mich ganz viel Freiheit. Wir haben viele Definitionen zu Freiheit gelernt, aber da habe ich sie gefühlt.
Ja, im Baumarkt.
Ja, im Baumarkt und später nachher auch im Auto. Ich habe nicht gedacht, in meinem Leben hätte ich irgendwann mal ein Auto. Ja, musste man ja 18 Jahre vorher bestellen, so ein Trabant. Ja, hat bei uns keiner bestellt in der Familie. Ich hätte wahrscheinlich nie eins gehabt. Also es war auf einmal alles anders. Deswegen sage ich mal, nicht so viel planen. Es kommt sowieso anders, als man denkt.
Ja. Das war ja eine wilde Zeit, ne? Diese Jahre nach dem Mauerfall in Berlin.
Ja.
Da hat man natürlich noch ganz lange gesehen, wo Osten und wo Westen war, alleine wegen der Neonreklamen, Werbung, das gab es ja alles nicht.
Ja.
Aber es sind Clubs, illegale Clubs aus dem Boden geschossen, Häuser wurden besetzt. Also das war ein wunderbares Chaos und waren Sie da auch mittendrin?
Ja, schön, dass Sie das wissen, weil da kommt es mir auch gleich wieder. Ich gehe heute durch die Oranienburger Straße und es hat sich vollkommen verändert und Hackescher Markt.
Total. Na,
da war ich damals ganz nah dran. Ich habe in Prenzlauer Berg gewohnt, in Pankow vorher und da war man natürlich schnell mit dem Fahrrad und habe die ersten Impro-Theater dort erlebt. Betrieb, die eröffnet haben, Gorilla Theater und Chamäleon. Und in der Oranienburger Straße war ja immer irgendwie was los. Und Hausbesetzer, Haus des Tacheles, das gibt es ja heute noch. Ach ja, jetzt ist es geschleckt und unten sind Designersachen drin. Ja. Ich laufe da durch und ich weiß noch, da bin ich damals durchgegangen, habe es mir angeguckt. Ich fand es toll. Deswegen mag ich das auch mit dem Großmarkt. Wir haben ja auch Graffiti außenrum. Mhm. Es schließt sich der Kreis mit dem Viehhof, mit dem Schlachthof. Ja. Deswegen fühle ich mich, glaube ich, so wohl. Ich das bin irgendwie noch, wieder angekommen.
Ja, und das ist auch noch so ein bisschen wild mitten in München, ne?
Ja, genau. Stimmt. Genau. Noch nicht so alles so geschleckt, sage ich mal.
Mit dem Mauerfall haben sich dann ja auch beruflich ganz viele neue Optionen für Sie ergeben. Wie ging das denn dann weiter nach dem Mauerfall?
Ja, das stimmt. Das war natürlich ein ganz großer Einschnitt, auch privat. Ich habe im August 89 geheiratet und im November 89 war der Mauerfall. Wir waren so eine typische Studentenehe, natürlich in Liebe und sind immer noch gut miteinander. Aber es gab dann so viele Möglichkeiten, die es vorher nie gegeben hätte. Und mein Mann ist ein Ur-Berliner, also mein Ex-Mann. Ja. Und ich habe gesagt, du, schau doch mal, Berliner Morgenpost. Hier suchen sie Ingenieure, da suchen sie Ingenieure. Und es war alles irgendwie ganz viel in Baden-Württemberg. Ich hätte keine Ahnung von Baden-Württemberg. Und das Erste, was wir gemacht haben, ist eigentlich, dass wir mit zwei Freunden uns in einen umgebauten alten Armee-Jeep gesetzt haben und sind durch ganz Deutschland gefahren. Nach Frankfurt. Alles mit in dem Auto schlafen und mit Zelten. Zelten in Frankfurt, in Passau, in Koblenz, am deutschen Eck gestanden. Wir haben uns alles angeschaut in Bonn. Wir waren wirklich überall, also vor allen Dingen in Richtung Süden und haben gesagt, wir müssen uns das hier mal anschauen, wo wir jetzt so dahin gekommen sind. Und dadurch habe ich, glaube ich, auch die Sehnsucht entwickelt, ich muss doch gar nicht in Berlin bleiben. Mhm. Ja, und in meinem Job, den ich hatte noch zu DDR-Zeiten, bin ich dann in Kurzarbeit gekommen. War für mich auch faszinierend, dass ich in Kurzarbeit war und Geld bekommen habe, ohne zu arbeiten. Mhm. Es war alles so Schlaraffenland-mäßig in den ersten Jahren für mich, muss ich wirklich sagen. Und dann habe ich natürlich auch geguckt, was könnte ich jetzt arbeiten. Dann war als Erstes eine Anzeige drin, sie suchen Diplom-Ingenieure für BMW-Verkauf. Dachte ich, ja, ich bin ja Diplom-Ingenieur, dann mache ich das mal. Also wirklich ein Stück ahnungslos. Mhm. Und dann habe ich als Erstes mal Autos verkauft und das nächste...
Da aber noch in Berlin noch.
Noch in Berlin, ja, in Berlin-Steglitz. Da war ich nicht so erfolgreich, war viel zu nett. Die Probezeit wurde verlängert nochmal und ich sollte alle Vorführwagen verkaufen mit maximal 12%. Ich habe sie alle verkauft und alle mit 12%. Ja, okay. Das war natürlich nicht der Plan. Ne? Ich hätte natürlich ein bisschen handeln sollen. Ja, und nach dem BMW bin ich dann in die Baustoffbranche gekommen, auch in Großhandel. Mhm. Schließt sich alles irgendwie wieder in den Baustoffhandel gekommen. Und da habe ich dann einen sehr, sehr lieben Freund kennengelernt. Wir sind heute noch befreundet. Er ist auch immer noch in Berlin, kommt aus Bochum. Und der hat mich eigentlich so ein bisschen eingeführt in diese neue Gesellschaft, sage ich mal, und mir Tipps gegeben, gesagt, wie es läuft. Das war eine sehr, sehr schöne Zeit. Wir hatten Berlin und Mecklenburg Brandenburg als unser Vertriebsgebiet und haben da Dämmstoffe, Baustoffe, alles Mögliche quasi im Großhandel verkauft. Und dachte ich, das kann es aber nicht sein. Und dann habe ich gedacht, was hätte ich denn studiert? Was hätte ich denn gemacht, wenn ich alle Chancen gehabt hätte? Oh, habe ich noch nachgedacht, habe dann bei so Nebenjobs wieder Freunde kennengelernt. Mein Leben lang wird begleitet von Leuten, die mir irgendwo einen Stups gegeben haben oder eine Tür geöffnet haben, durch die ich dann durchgegangen bin. Und da habe ich zwei kennengelernt, die haben beide Jura studiert in Berlin. Und haben gesagt, das wäre doch was für dich.
Jura.
Ja, Jura. Und dann habe ich gesagt, stimmt, dann lerne ich es einmal richtig. Und zeig's auch nochmal, dass ich auch ein westdeutsches Studium hinbekomme.
Ja. Man muss halt aber auch durchgehen durch die Türen, ne? Also Sie haben es gerade so schön gesagt, dieser Anstupser, kriegen ja viele Anstupser, aber man braucht dann schon auch Mut und eine gewisse Furchtlosigkeit.
Ja.
Weil als schon berufstätige Frau nochmal zu sagen, so, ich werde jetzt nochmal Studentin, auch noch dazu Jura, wo man sich ja wirklich auf den Hintern setzen muss. Ne?
Na, da war ich so ein bisschen naiv wieder, weil ich dachte, nun, ich bin ja schon mal mit meinem Schiffbaustudium durch und ich mache nur das erste Examen. Dann könnte ich ja dann in irgendeinen Betrieb gehen und irgendeinen Maschinenbaubetrieb und bin dann in der juristischen Abteilung. Aber das ist so nicht aufgegangen. Also man sollte schon das Studium abschließen, auch mit dem zweiten Examen, was ich dann auch gern gemacht habe. Ich habe die Zeit gut genutzt.
Und vor dem Jurastudium hatten Sie aber auch noch diesen großartigen Nebenjob im Europacenter, ne?
Ich habe ganz viele Nebenjobs gehabt, von Mercedes-Testkäufer, Promotion in verschiedenen Supermärkten, Metro etc. Und das war ein ganz cooler Job im Europacenter, auch wieder durch eine Freundin, die sagte, schau mal, hier ist eine Anzeige, sie stellen ein bis 27, ich war 28, habe den Job aber bekommen und musste erstmal eine Ausbildung machen als Blackjack-Croupier. Kürzeste Ausbildung ever, obwohl Junior BMW-Verkäufer ging auch recht schnell. Ich glaube, es waren 6 Wochen. Und dann habe ich halt in der Nacht arbeiten können und tagsüber studieren.
Ja. Das heißt, Sie waren dann am Blackjack-Tisch.
Ja, richtig. Ja. war hochspannend.
Glaube ich Ihnen.
Ja, im Europacenter, also wirklich eine staatliche Spielbank, ja, mit allem Aufsehern, Tischchef, Saalchef, Finanzamt, alle waren vor Ort und ich am Tisch, ja.
Und haben Sie noch ein paar Tipps für uns mitgebracht aus dieser Zeit?
Ich sag mal, ich habe noch 10 Jetons zu Hause, weil man musste mal alinieren lernen. Das heißt, man hat mir ja Geld auf den Tisch gelegt und da musste ich dann am Tisch wechseln in Jetons und denen das so vorzählen und die Jetons zu Türmchen bauen und denen dann vorzählen, wie es ist.
Wie man es aus dem Film kennt.
Ja, genau. Aber meine Erfahrung ist, es gewinnt immer die Bank.
Schon, oder?
Und es sind nicht nur Spielsüchtige oder wie auch immer, nein, es sind auch wirklich nette ältere Herrschaften, ganz regelmäßig an einem bestimmten Tag gekommen, mit dem kleinen hölzernen Krückstock, einem kleinen Zettel in der Hand, wo sie aufgeschrieben haben, wie man heute setzt, damit sie heute gewinnen. Ja, es waren viele nette Begegnungen da. Mhm.
Haben Sie denn nie erlebt, dass jemand mal so richtig abgeräumt hat?
Nicht am Blackjack-Tisch. Nee. Okay. Da stehen ja auch Leute dahinter, spielen dann auch mit. Eine Freundin hat noch Roulette den Kurs gemacht. Mhm. Nur Roulette geht länger. Und Blackjack, da konnte ich dann um 1 aufhören in der Nacht, sodass der Tag noch für mich was war. Weil, wie gesagt, so ein Nachtmensch bin ich auch nicht. Mhm. Kein 5-Uhr-Mensch, aber auch kein Nachtmensch.
Ja, ja. Also Jurastudium haben Sie oben drauf gesetzt, sind dann im Jahr 2000 fürs juristische Referat nach München gezogen, pünktlich zur Wiesn. War es ein großer Schock?
Ein positiver Schock. Und ich schäme mich fast, aber es war wirklich so, ich bin nach Schwabing, bin ich zu meinen Freunden, die sind mittlerweile von Berlin nach München gezogen und habe bei denen gewohnt. Ich kam da an und es war so auch so Anfang Oktober. Sie hatten alle in Schwabing Dirndl an und Lederhosen. Und da habe ich gesagt, mein Gott, ist das schön.
So laufen Sie rum in München.
Ja, so laufen Sie rum in München. Habe ich wirklich gedacht. Also ich kann es heute gar nicht mehr fassen. Ich glaube, am Abend wurde ich dann auch aufgeklärt. Aber das war so mein erster Eindruck. Ja. Also wirklich dachte ich, oh, sie hat doch wirklich Tracht, traditionell, wunderschön. Mhm. Ja. Und dann wusste ich, es ist Wiesn. Ja, da war ich vorher noch nie. Auch in München war ich vorher noch nie.
Und wann haben Sie sich Ihr erstes Dirndl gekauft?
Während dieser Wiesn.
Gleich, als Sie angekommen sind.
Ja, sehr gut. Sofort, ja. Ja. Im Jahr 2000 also, ja, stimmt.
Ja. Das heißt, dieser erste Eindruck von München war schon ein positiver. Haben Sie da gleich drüber nachgedacht, vielleicht hier zu bleiben?
Der war ganz, ganz schnell positiv. Also in Berlin hatte ich schon ein bisschen Probleme, weil es auch ein wirklich Problem ist, jetzt übertrieben, aber es ist so eine sehr, sehr große Stadt. So ein Moloch. Ja, ein bisschen anonym, würde ich jetzt mal sagen. Auch sehr liberal. Man kann da sein, wie man will. Das finde ich sehr, sehr schön. Aber in München, gerade in meiner kleinen Straße, wo ich da wohnte, in der Hohenzollernstraße, ich bin sofort angekommen. Das hat 14 Tage gedauert. Kannte ich die Geschäfte. Allein durch den Dialekt fand ich alle so freundlich und alles so freundlich. Selbst mein Richter. Ich hatte Referendariat, war ich in Traunstein. Das war ja noch der viel größere Sprung von Berlin nach Traunstein. Das war wie in einem schönen Film. Ja, schön. Also nur schön, ja.
Dann haben Sie ja nach dem zweiten Staatsexamen berufsbegleitend nochmal studiert. Sie sind völlig unersättlich an der Immobilienakademie und haben dann eine richtig steile Karriere im Immobilienbereich hingelegt, ne?
Ja, das würde ich jetzt als kleineres Studium verorten. Das war natürlich im Rahmen und nebenberuflich zu meinen Immobilienjobs und gehörte einfach mit dazu. Mhm. Ich habe erst in der Projektentwicklung gearbeitet, auch gleich hier gegenüber in der Hopfenstraße. Das war mein schönstes Büro überhaupt. Und weiterhin nochmal Projektentwicklung. Und dann bin ich in die Fondsbranche gegangen, im Asset Management gearbeitet und Fondsmanagement. Mhm. Und von da aus, ich bin immer der Immobilie treu geblieben, so auch jetzt mit meinen Märkten und meinem Großmarkt am Ende. Ja.
Und wir haben ja im Lebenslauf gehört, Sie haben keine Angst vor großen Summen. Die wurden da jongliert, nehme ich an, oder?
Ich habe da keine Angst vor, aber es ist so, dass ich sehe da immer nicht, gar nicht das Geld dahinter. Ja, ich sehe die Excel-Tabelle mit den Zahlen da drin und denke, ja, ob nur 20 Millionen oder 200 Millionen, ja, so kostet das jetzt.
Was soll's.
Ja, genau. Es ist ja nicht meins.
Ja. Wie sind Sie dann zum Großmarkt gekommen?
Auch wieder. Mein ganzes Leben, das habe ich so im Vorhinein so nachgedacht, ist begleitet von Anstößen von außen. Es hat mir eine Freundin gesagt, da ist eine Stelle zu besetzen, das wäre doch was für dich. Ja? Und so bin ich dann mal irgendwann hin zum Großmarkt und habe mir das angeguckt und war eigentlich schockverliebt. Wahrscheinlich, weil sich so ein Kreis geschlossen hat, ja, mit diesen historischen Bauten. Ich liebe auch Architektur, einfach wenn es schön ist. Wir haben ja viele Denkmäler auf dem Grundstück. Ich habe mir gar nicht den Handel angeschaut, einfach nur so das Gelände und denke, das ist doch irgendwie schön hier. Wie aus der Zeit gefallen. Ja, und dann hat es ein bisschen gedauert, aber ich habe es geschafft. Ich habe den Job bekommen und bin sehr glücklich seit fast 8 Jahren.
Fast 8 Jahren. Und das ist ja ein großes Areal. Sie haben mal im Fernsehen gesagt, 40 Fußballfelder groß.
Ja, 36, vielleicht sind es auch 40. Mhm. Ja, kann auch sein. Also um da irgendwie eine Größenordnung zu haben, weil wer weiß schon, was 280.000 Quadratmeter sind. Das ist natürlich eine ganz große Fläche, was natürlich auch ein bisschen die Stadtbezirke so ein bisschen teilt, weil wir bemühen uns um ein geschlossenes Betriebsgelände, weil der Verkehr ist bei uns schon ein bisschen wild, sag ich mal. Also Stapler dürfen egal wie fahren, linksrum, rechtsrum sich drehen, keine Ahnung, möglichst kein Handy in der Hand haben, aber erwischt man schon auch mal den einen oder anderen. Und ansonsten haben wir Linksverkehr bei uns am Großmarkt.
Wieso?
Also die Lkw, die müssen oder wollen auf den Lkw-Parkplatz, der ist nach der Zentraleinfahrt, ist der links vom Gelände. Und wenn die jetzt rechts einfahren würden, würden sie ja die anderen Spuren alle kreuzen. Mhm. Ja? Und dann wäre wieder mal irgendwo Gefahr. Das hat sich mal einer meiner Vorgänger, glaube ich, ausgedacht, dass das doch eigentlich viel gefahrloser wäre, wenn wir hier, also nur für die Einfahrt hin und her, auf dem Gelände ist dann Straßenverkehrsordnung und ganz normal.
Das heißt, es gibt auch Strafzettel tatsächlich?
Ja, echt. Die werden von meinen Mitarbeitern verteilt und Mitarbeiterinnen, obwohl es sind nur Mitarbeiter. Ja, weil wir müssen natürlich gucken, Hintergrund für die Strafzettel soll und sollte sein, dass der Betrieb nicht irgendwie aufgehalten wird. Ne? Dass nicht einer da parkt, wo der andere vielleicht gerade seine Sachen kommissionieren oder aufladen will. Das geht natürlich nicht. Also das ist so ein Stück weit Fairness, die wir halt versuchen, irgendwo aufrechtzuerhalten. Mhm. Ja, wir wollen es nicht übertreiben mit den Strafzetteln.
Es kommen ja jedes Jahr sehr viele Besucherinnen und Besucher nach München, auch aus Bayern, aus Oberfranken, Unterfranken, überall her. Und deswegen finde ich das eine ganz coole Info, dass man den Großmarkt ja auch besuchen kann. Da gibt es Führungen, ne?
Ja, München Tourismus bietet Führungen an. Wir selber bieten auch Führungen an. Ich habe da auch einen Mitarbeiter, der ist sehr engagiert, auch in der Lebensmittelrettung. Und der bietet Führungen an für Kinder, für Volkshochschule, für andere landwirtschaftliche Vereinigungen, Verbände, weil nur so sieht man auch die Wichtigkeit und die Besonderheit eines Großmarktes. Mhm. Ja.
Und weil Sie es gerade angesprochen haben, dreimal in der Woche ist ja auch die Münchner Tafel bei Ihnen.
Ja, während Corona sogar noch öfter. Jetzt sind es dreimal in der Woche sind sie bei uns. Die sind auch Mieter bei uns. Die waschen auch ihre Kisten bei uns. Ich kann da von meinem Büro fast direkt raufschauen. Und da haben wir wirklich ein sehr, sehr gutes Verhältnis auch mit der Münchner Tafel. Und ich glaube, denen ist auch sehr geholfen, dass sie bei uns ihre Warenausgabe haben. Sie haben ja sehr, sehr viele Standorte in München. Ich glaube, unser ist ein ganz schön großer Standort. Finden auch viele Veranstaltungen statt für die Münchner Tafel. Ja, da war ja schon alles Mögliche, was da präsentiert wurde.
Und es gibt ja auch diese wunderbare Gaststätte am Großmarkt, ne?
Ja.
Die macht um 7 Uhr schon Mittagessen?
Ja, um 7 Uhr macht sie Mittagessen. Die sind früh auf. Wenn ich morgens zum Großmarkt komme, dann duftet das schon nach Essen, denke ich, nee, irgendwie fehlgeleitet. Für mich ist ja erst Frühstück. Mhm. Aber dann sitzen natürlich die Händler, die Standburschen, wer auch immer, schon in der Gaststätte Wallner, sage ich mal, Gaststätte, an der Großmarktgaststätte und essen Mittag. Ja, also da trinken ihr Bier.
Ja. Ist ihnen ja Mittagszeit
gegönnt,
für die.
Ne? Genau, ist schon Mittagszeit für die. Und die machen auch 16 Uhr dann zu. Also die haben, machen den Rhythmus mit.
Ja. Ja. Aber da kann jeder hin.
Da kann jeder hin. Man kann ganz normal von der Kochelseestraße dahin fahren. Das ist so ein kleiner Parkplatz. Und bei uns gibt es auch ein, zwei Parkplätze oder auch ein paar mehr. Mhm. Jetzt seit kurzem erst. Also kann jeder hin. Und eine sehr, sehr gut besuchte Gaststätte mit bestem Fleisch und bester Weißwurst.
Die Weißwurst ist, glaube ich, legendär. Die machen die ja selber, ne, vor Ort.
Ja. Die machen die im Keller selber. Steht immer mal in der Zeitung, ist die allerbeste. Also das muss jeder für sich entscheiden. Wir haben ja viele Metzger um uns herum und ich mag sie alle. Ja, also
Sie sind keine Vegetarierin,
nehme ich an. Nein, überhaupt nicht. Nein, wir sind ja auch für den Viehhof und Schlachthof verantwortlich und da passe ich schon ganz gut hin.
Haben Sie eigentlich manchmal noch Heimweh nach der Ostsee?
Ja, habe ich. Ja, nicht nur zu meinen Eltern, die wohnen ja beide noch da.
Und die sind noch fit, ne? Mitte 80 so?
Ja, meine Mutter hat sich vor einem Jahr jetzt erst ihr E-Bike gekauft.
Toll.
Meine Mutter ist voll fit, was Digitales angeht. PayPal ist ihr bester Freund, da kann sie alles bestellen. Ja, super fit. Ich habe ein bisschen Heimweh nach meinen Eltern, nach meinem Zuhause natürlich. Was heißt bisschen, also wirklich. Aber richtig Heimweh auch nach dem Geruch, nach der Ostsee. Mhm. Ja, ich würde sagen, ich kann am Geschmack des Wassers erkennen, ob es die Ostsee, Nordsee, Atlantik oder Mittelmeer ist. So ist mir die Ostsee nah. Der Sand ist besonders, den gibt es nur da. Da braucht man keine Dusche, der geht von alleine ab. Das ist recht grober. Also ich bin ganz verliebt in meine Heimat, das muss ich sagen. Ja. Ohne wieder hin zu wollen jetzt sofort.
Aber fahren Sie denn noch regelmäßig in Urlaub hin?
Nicht wirklich in den Urlaub. Ich fahre meist alleine, weil ich irgendwie auch meine Eltern für mich haben will. Sag auch meinen Schwestern, jetzt bin ich da, jetzt braucht ihr nicht kommen. Und es ist aber so, dass ich letztes Jahr überlegt habe, ich möchte eigentlich einmal öfter fahren, aber dann eben nicht so lange. Aber der Weg ist schon weit. Mhm. Aber mit der Bahn geht das ganz wunderbar bis Berlin und dann wieder hoch bis Rostock und dann mit dem Mietauto.
Ja. Und dieses Jahr Sommerurlaub, wo geht's hin? Nach?
Nun, ich bin mal ganz überrascht. Wir fahren jetzt in Kürze nach Frankreich in die Champagne.
Ach doch.
Aber dann geht's doch wieder in die Maremma, in unser Ferienhaus im September. Ja.
Und können Sie denn dann, wenn Sie im Urlaub sind, auch direkt runterfahren oder brauchen Sie da eine Weile? Weil Sie haben ja einen stressigen Job, ne? Sie sind ja sehr eingebunden, viele Termine, sind sehr verfügbar für alle als Ansprechpartnerin. Gelingt Ihnen das gut?
Das gelingt mir sehr gut, weil ich kann sogar schon während meines Jobs runterfahren. Einfach, wenn ich in die Halle gehe und mir Obst und Gemüse angucke. Und da arbeiten ja die, also die Händler, ich nicht. Ich gucke mir das alles an. Schon das entspannt mich irgendwo. Mhm. Und so komme ich runter, so von Büro, Sitzen, Termine. Und ich sag mal, der macht mir so viel Spaß, dass ich habe es wirklich ganz leicht beim Runterfahren. Ja. Ein paar Kolleginnen haben auch meine private Nummer. Das macht mir gar nichts aus, wenn mich da jemand anruft. Ja, nein, ich kann ganz schnell runterfahren und freue mich, dass mein Mann dann einkauft und sich um Obst und Gemüse kümmert.
Aber sie ist gut. Ja. Also ich finde es ganz spannend, weil Sie sind ja ein Mensch, der immer wieder Neues sucht und will und neugierig ist aufs Leben. Aber gleichzeitig, finde ich, hat man schon auch das Gefühl, Sie sind irgendwie angekommen. Kann man das so sagen?
Das kann man sagen, weil ich selber immer wieder sage, irgendwie schließt sich so der Kreis. Ich fühle mich da wohl. Ich fühle mich in München, in Bayern, mit allem, was hier geboten wird an Freizeitwerten, wahnsinnig wohl. Ich wohne mit meinem Mann am Ammersee draußen. Wir sind ganz schnell am See. Wir sind schnell in den Bergen. Er selber kommt aus dem Allgäu. Da sind wir auch ganz schnell. Also schöner kann ich es mir nicht vorstellen. Ich sage es immer gar nicht so laut, sollen ja nicht alle herkommen. Ja.
Zum Schluss habe ich eine Frage, die jeder Gast bekommt von mir. Oh. Was würden Sie Ihrem 20-jährigen Ich aus heutiger Sicht gerne sagen?
Mit 20, wo war ich da? Mit 20 habe ich studiert. Mit 23 war ich fertig mit dem Studium. Ich würde meinem 20-jährigen Ich sagen, weil ich hatte immer ein bisschen Angst vorm Erwachsenwerden und Verantwortung übernehmen und so in diese Welt eintauchen. Und kann ich eigentlich was nach dem Studium? Insofern würde ich sagen, glaub an dich. Plane nicht zu viel, setz auf deine Stärken, auf deine Bildung, auf alles, was du kannst. Das wird schon.
Sehr schön.
Und es wurde.
Und ich finde, Ihre Geschichte ist auch wahnsinnig ermutigend, dass man einfach sagt, okay, man kann so viel machen im Leben, man kann so auf den Job wechseln, so viele Wege gehen und ausprobieren und mutig vorangehen. Das ist motivierend, finde ich.
Ja, ach, das freut mich, dass Sie es sagen, weil ich denke, war ich jetzt so unstet, aber es hat sich mir auch immer vieles in den Weg gestellt, wo ich sage, da muss ich jetzt zugreifen. Das ist so schön. Ja, und Freunde sollte man haben, Freundschaften sollte man pflegen. Auch durch das ist mir ja vieles widerfahren, ja durch Weggefährten.
Ich fand es sehr inspirierend mit Ihnen. Vielen Dank, dass Sie da waren heute.
Ich danke. Das war ganz toll und die Zeit verging auch ganz, ganz schnell.
Die Blaue Couch. Unser Radiotalk mit Dominique Knoll. Bayern 1 gehört ins Leben.